Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Löschen.
Ignorieren.
Löschen.
Ignorieren.
8 Sekunden Zeit. Enthauptungen, Missbrauchsszenen, grausamste Gewaltexzesse, sogenannte Content-Moderatoren durchforsten das Netz nach verbotenen Inhalten. Sie sind sowas wie die digitale Müllabfuhr unserer Zeit. Doch diese Arbeit geht nicht spurlos an den Leuten vorbei, die sie ausüben müssen. In den USA wird jetzt eine Sammelklage von Content-Moderatoren gegen Facebook vorbereitet. Über die außerordentliche Belastung des Jobs sprechen wir mit dem Regisseur Hans Block. Gemeinsam mit Moritz Riesewick hat er die Arbeitsbedingungen der Content-Moderatoren im Film The Cleaners dokumentiert. Ich grüße Sie, Herr Block. Guten Tag.
Guten Tag.
Wie müssen wir uns den Job genau vorstellen? Also sitzen da Leute, die nach dem Trial-and-Error-Prinzip im Grunde alles absuchen oder kriegen die schon nur noch vorgefiltert die gröbsten Verstöße auf den Tisch?
Also die sogenannten Content-Moderatoren sitzen oftmals weit entfernt von uns Usern, nämlich zum größten Teil auf den Philippinen, aber auch in Berlin kennen wir sie, in Warschau, Lissabon, aber eben auch in Amerika, wie wir jetzt erfahren haben, und sichten all das, was vorher entweder von einer Maschine als verdächtig markiert wurde oder was der User als etwas Verdächtiges gemeldet hat, und sortieren dann die Sachen aus, indem sie entscheiden, entweder man löscht etwas oder man lässt etwas auf der Plattform stehen.
Was sind das für Inhalte? Mit was haben die da täglich zu tun?
Ja, dadurch, dass natürlich sozusagen die nicht alles sichten, sondern schon vorgefiltert etwas geliefert bekommen, sind das wirklich die übelsten Sachen, die man sich vorstellen kann. Also wir reden hier von Terrorpropaganda-Videos, in denen Leute enthauptet werden. Wir reden hier von jeglicher Form sexueller Gewalt, Pornografie, Kindesmissbrauchsfällen, schrecklichen Unfällen, wo Leichen zu sehen sind. Also all das, was man sich nicht vorstellen mag und was der Nutzer der sozialen Medien und die Nutzerin nicht sehen sollen, müssen die sichten und müssen entscheiden darüber, ob das zumutbar ist oder nicht. Und diese Arbeit hinterlässt natürlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern extreme Folgen, denn wenn man das 8 bis 10 Stunden am Tag tut, 5 bis 6 Tage die Woche, geht das nicht spurlos an einem vorbei.
Was sind da Ihre Erfahrungen? Was passiert mit Menschen, die dauerhaft so einer psychischen Belastung ausgesetzt sind? Also setzt da zynisch gesprochen nicht auch irgendwann doch so eine Art Gewöhnung ein?
Das ist ganz unterschiedlich, wie die Leute damit umgehen. Die Gewöhnung ist sicherlich ein Aspekt, den wir auch während unserer Recherche erfahren haben, dass man abstumpft, dass man unsensibel wird für das, was man dort sieht. Das haben viele beschrieben, dass die ersten Wochen die schlimmsten Wochen waren, weil man das erste Mal mit solch grausamen Inhalten konfrontiert war und dann schleicht sich sozusagen eine Routine ein. Aber die Folgen und die Wunden, die diese Arbeit hinterlässt, die können mitunter auch erst Monate später oder Jahre später hervortreten. Also wir haben auch schon dort dokumentiert, dass Leute Essstörungen haben, einen Libidoverlust haben, alle möglichen Ängste, Alkoholismus, Depression, bis hin zu den schlimmstmöglichen Folgen, dass Leute sich durch diesen Job selbst umgebracht haben. Wir berichten über einen Fall, wo ein Mensch, ein Content-Moderator, für einen speziellen Account gearbeitet hat, in dem er nur Suizidvideos und Selbstverstümmelungsvideos durchsichten musste. Er hat mehrmals gebeten, dass er versetzt wird von dieser Stelle. Dem wurde nicht nachgegangen. Und dann hat sich schließlich selbst umgebracht. Also das ist der Preis für das sogenannte saubere Internet, was wir zahlen.
Diese Ausputzer des Netzes, die arbeiten ja meist über Subunternehmen. Sie arbeiten streng vertraulich. Ihr Dokumentarfilm ist auch deshalb in so einer Film-Noir-Ästhetik gedreht, wie ein Thriller. Und tatsächlich ist es ja auch nicht nur die Drecksarbeit, die diese Ausputzer erledigen. Sie tragen gleichzeitig eine enorm große Verantwortung. Inwiefern?
Ganz genau, denn nicht nur die seelische Gesundheit ist gefährdet, sondern auch die Meinungsfreiheit kann erkranken, wenn an einer der wichtigsten Stellen, nämlich unserer digitalen Welt, 18-, 19-jährige College Graduates, also Leute, die gerade die Schule verlassen haben, plötzlich darüber entscheiden, was in unserer digitalen Welt sichtbar wird und was nicht. Und Facebook und YouTube und Twitter sind schon lange nicht mehr nur Plattformen, in denen Urlaubsbilder geteilt werden, sondern da findet Politik statt. Dort ist das die Informationsquelle für sehr, sehr viele junge Leute unserer Generation, die sich darüber informieren. Und es ist natürlich umso wichtiger, wer darüber entscheidet, was dort sichtbar ist und was nicht. Um ein Beispiel zu nennen, es gibt relativ viele sogenannte Bürgerjournalisten in Kriegsgebieten, die Zugänge zu Gebieten haben, wo ein Journalist gar nicht mehr hinkommt, um zu dokumentieren, was der Krieg für eine Auswirkung hat, beispielsweise in Syrien. Wenn diese Bilder plötzlich verloren gehen, gehen ganz wichtige Dokumente der Kriegsaufklärung verloren. Und wenn die einfach mal gelöscht werden, weil sie vielleicht nicht zumutbar sind oder weil sie die Werbeaufträge bei Facebook gefährden, weil es dann kein sicherer Space mehr ist, so wie sie es selbst nennen, dann ist das gefährlich für unsere Demokratie.
Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat jetzt angekündigt, mittelfristig einfach nochmal auf die immer besseren Fähigkeiten lernender Software setzen zu wollen. Bessere Software fordert auch Renate Künast von den Grünen hier in Deutschland. Ist das die Lösung des Problems oder was müsste sonst passieren?
Ja, leider kann ich da nur sehr pessimistisch sein, was die technische Innovation angeht, die natürlich oft aus dem Silicon Valley so als ein Heilmittel verkauft wird. Denn wir haben auch während der Recherche mit zum Beispiel Herrn Professor Robert Müller aus der TU Berlin gesprochen, der diese ganzen jungen Leute, die im Silicon Valley arbeitet, ausbildet, um Maschinen genau dafür zu bauen, dass das automatisch erkannt wird. Aber die Technik ist noch lange nicht so weit, denn sie kann einschätzen und analysieren, was auf dem Bild zu sehen ist. Also beispielsweise ein Pferd oder die Umrisse eines Geschlechtsorgans oder Blut. Aber viel entscheidender ist es, ein Bild zu interpretieren, also den Kontext eines Bildes zu erkennen. Eine Gewaltszene ist nicht gleich eine Gewaltszene. Sie kann gewaltverherrlichend sein, sie kann aufrufen zu Gewalt, sie kann Gewalt dokumentieren, also etwas, was wir sehen müssen. Sie kann auch satirisch gemeint sein oder es ist eine Szene eines Theaterstücks. Das ist ein sehr schmaler Grat, in dem man entscheiden muss und daran scheitern die Maschinen komplett. Und es gab einen Versuch im letzten Jahr von YouTube, eine solche künstliche Intelligenz auf die Plattform loszulassen. Und nur nach wenigen Tagen gab es hunderte von Aktivisten, die sich geäußert haben, dass plötzlich alle Inhalte gelöscht werden, die sie hochladen, kritische Inhalte. Und YouTube hat diese künstliche Intelligenz sofort wieder gestoppt, weil sie nur Fehler gemacht hat.
In den USA wird jetzt die erste Sammelklage sogenannter Content-Moderatoren gegen den Arbeitgeber Facebook vorbereitet. Über die grausamen Arbeitsbedingungen der Netzmüllabfuhr haben wir mit dem Regisseur des Films The Cleaners, Hans Block, gesprochen. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.